So, einen wunderschönen guten Morgen. Dadurch, dass Ostern ja jetzt nicht so oft im Jahreskalender drin steht, ist es so, dass wir fast wie jedes Mal neu gespannt am Ostersonntag dann so die alten Hasen in der Gemeinde sich angucken und der eine testet ab und sagt, Jesus ist auferstanden und der andere, genau, ein anderes sagt dann vielleicht, danke, mir geht's auch gut, weil er nicht weiß, was sage ich denn da drauf. Aber der Sammy hat's jetzt schon gesagt, also wenn ich jetzt den Sammy begrüßen würde, Sonntag, morgen, Ostersonntag, hey, Jesus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ja, genau. Und, aber bis nächstes Jahr haben wir das wahrscheinlich schon fast wieder vergessen. Und dann ist die quasi die, das Passwort, wie komme ich, wie gehöre ich dazu und wie bin ich draußen, ist dann schon wieder vergessen. Ich habe mir überlegt, das klingt aber auch so altbacken. Ich würde mal für uns einen neuen Satz prägen. Und zwar sage ich jetzt, Jesus lebt und ihr sagt einfach, er lebt wirklich. Okay, das probieren wir doch mal. Also, Jesus lebt. Okay, cool. Sollen wir es nochmal üben oder nach der Predigt? Dann können wir es uns nächstes Jahr sicher merken. Ich hoffe, ich denke dran. Ja, der Lasso hat uns schon mitgeteilt, dass es für ihn kulturell gesehen etwas müde vorkam, wie wir Ostersonntag in Feierlaune waren. Da musste ich so dran denken, es gibt ja immer die Spannung, wenn ich Geburtstag habe, gehe ich denn ganz normal zum Arbeiten, sag niemanden was, erledige meine Dinge, meine Aufgaben und denk irgendwann, irgendjemand wird's doch wohl merken. Und dann kriegt man nur einen Anruf von jemandem, der sonst nie anruft und der denkt auch nicht dran. Und dann geht man nach Hause und denkt sich dann, war eigentlich jetzt ein ganz normaler Tag. Du hast recht, es ist ja vom Prinzip her ein ganz normaler Tag. Aber doch ist es ja schöner, wenn man das mit jemandem begehen kann. Jetzt ist es aber ja Ostern ja nicht so der Geburtstag wie Weihnachten, sondern eher ein Todesfall. Jetzt ist immer die Frage, wie gehen wir mit einem Todesfall um in der Familie? Ich weiß von meiner Mutter, die hat uns vor Jahren schon gesagt, also ich bin dankbar, dass sie noch bei guter Gesundheit ist, schon 75 durch. Und sie hat aber schon mal gesagt, ey Leute, wenn ich denn mal sterbe, möchte ich, dass ihr nicht rumweint am Grab, sondern dass ihr euch freut mit mir, weil ich hab's denn geschafft, ich bin am Ziel angekommen. Und hab dann schon für mich so gedacht, oh, das wird wahrscheinlich echt in mir eine Riesenspannung. Einerseits zu merken, der Verlust meiner Mutter wird mir ja schier das Herz brechen, ja, ich als Jüngster sowieso, aber sie für sich hat das Ziel erreicht und das ist doch genial, das ist cool. Und das möchte ich auch echt mit einer freudigen Haltung begehen. Und wie viel mehr, wenn wir wissen, dieser Tod ist ja nur temporär, das ist ja nur eine Zwischenzeit. Und wie kraftvoll ist doch Ostersonntag, wenn wir wissen, okay, all das Leid, all den Schmerz, all die Ablehnung, die Jesus erfahren hat, und das zu durchleben, wünsche ich keinem. Aber er hat auch gewusst, dass es irgendwann vorbei ist und eine neue Perspektive aufzeigt. Und eine neue Kraft, eine neue Dynamik. Der Tod ist besiegt. Ich möchte für heute Ostersonntag keinen klassischen Ostersonntag-Text heranziehen für die Predigt. Aber es geht ganz klar um Jesus. Und es geht eigentlich, ich möchte die Botschaft, die Predigt, die zweite Predigt von Petrus mit uns durcharbeiten und hören, was er gepredigt hat den Menschen. Kurze Vorgeschichte. Petrus und Johannes erlebten ja ungefähr 50 Tage nach der Auferstehung Jesu, Nach all der Verwirrung, die er mit Tod, mit Leid und mit Auferstehung war, auch mit dieser Panik, ist er denn wirklich auferstanden? Wurde er nicht nur geklaut? Gab es ja genügend Gerüchte, wie das sein konnte, dass er nicht mehr, dass das Grab leer war. Und 50 Tage später erfahren die eine Begegnung mit Gott sondersgleichen, die es so in dieser Menge, in dieser Masse noch nie gegeben hat auf der Erde. Und gefüllt und gestärkt von diesem Erlebnis, von dieser Begegnung, gut, wenn wir jetzt unseren Kalender aufschlagen, 50 Tage von heute abgesehen, also 7 Wochen plus ein Tag, sind wir an Pfingsten angelangt. Und ein paar Tage später gehen Petrus und Johannes, ein weiterer Jünger von Jesus, und erleben ihr persönliches erstes Wunder nach der Auferstehung Jesu. Sie kommen, wollen in den Tempel, und an der Pforte sehen sie einen Gelähmter, der um Geld bettelt. Und es waren die Worte eines kühnen Mannes, wie es in Apostelgeschichte 2 ab Vers 6 heißt, dass Petrus aber sprach, und ich kann mir vorstellen, was muss da in ihm auch an Erwartungshaltung, an Begeisterung, vielleicht ja aber auch im Hinterkopf, was, wenn nichts passiert, könnte ja durchaus auch sein. Und dann auf einmal, Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, zu einem Bettelnden, der eigentlich jetzt einfach nur was essen wollte, ein Gelähmter. Aber was ich habe, das gebe ich dir, im Namen Jesus Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Wir wissen die folgende Verse. Er nimmt ihn hoch, zieht ihn auf die Beine. Es steht dran, zugleich in dem Moment, nicht vorher. Also Petrus hat nicht gesagt, hast du schon was erlebt? Dann probieren wir jetzt zu stehen. Sondern diesen Gelähmten, er zieht ihn hoch. Und in dem Moment stärken sich die Muskeln und die Sehnen. Und er kann umherlaufen. Und er läuft nicht nur umher, er springt umher. Glaubt, der kam aus der Elfenbeinküste oder sonst irgendwer. Die haben sind herumgesprungen. Er sprang umher. Nein, das war jemand, der eine Begegnung mit Gott hatte. Vorher, er wusste, wie es vorher war. Gelähmt, dran sitzen, bettelnd und dann auf einmal sich bewegen, fortbewegen können. Ich merk's an meiner Tochter, die jetzt bald 8 Monate alt ist, wie die das feiert, dass sie sich fortbewegen kann. Nur nicht auf den Füßen, aber die kommt langsam dorthin, wo sie hin will. Und das feiert die, da merkten wir. Und dann hat Petrus eine große Zuhörerschaft auf dem Tempelberg. Wahrscheinlich um die 5000 Männer waren da versammelt. Und Petrus predigt. Und hier möchte ich jetzt einsteigen in Apostelgeschichte 3, die Verse 12 und folgende. Apostelgeschichte 3, 12 und folgende. Petrus sah dies und wandte sich, also dass die Menge herzukam zu ihm, und wandte sich an die Menge, ihr Menschen aus Israel, sagte er. Was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns so an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt und wir sind Zeugen davon. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Freunde, Brüder, steht da im Urtext, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt und dasselbe gilt auch für die führenden Männer unter euch. Doch Gott hat erfüllt, was die Propheten über Christus vorausgesagt hatten, dass er dies alles erleiden müsse. Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werdet. Danach brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus und ihr werdet Jesus, den Christus, wiedersehen. Soweit der Text. Letzter Vers nochmal. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Die Osterbotschaft ist die Botschaft vom Kreuz. Von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Die Osterbotschaft ist nicht erst eine Botschaft, die mahnt zu Weltfrieden, die mahnt zu mehr sozialem Engagement, die mahnt zu einem besseren Miteinander, irgendwo im Kollektiven, in der kollektiven Anonymität, sondern die Osterbotschaft ist eine ganz klare Botschaft vom Kreuz, von dem Gekreuzigten, aber auch von dem Auferstandenen. Wir lesen ein Vers 12. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Wie ist es manchmal, dass wir uns versuchen, irgendwie anzustrengen, um irgendwas hinzukriegen? Wie kenne ich diese Sätze von, wir haben da einfach viel zu wenig dafür gebetet. Ich hätte die Fastenzeit einhalten sollen, als ich damals doch Gummibärchen gegessen habe und einen Film angeguckt habe und so weiter. Das hat das jetzt bewirkt, warum es nicht stattfindet. Wie meinen wir manchmal mit eigener Frömmigkeit, mit der Anstrengung, Gott beweisen zu wollen, dass hier etwas geschehen kann. Petrus sagt ganz klar, als ob das durch unsere Frömmigkeit der Fall gewesen wäre. Petrus weiß sehr wohl, dass er mit eigener Frömmigkeit und eigener Anstrengung nichts bewirken kann. Es ist wichtig für uns, das auch zu verstehen und zu begreifen. Wie sehr hängen wir vielleicht auch manchmal an irgendwelchen Leuten, die einen großartigen Dienst haben, wo auch Zeichen und Wunder geschehen. Und doch dürfen wir es nie verkennen, es ist der Christus, der das wirkt und nicht der Mensch, den er dazu begabt. Jesus ist auch kein neues Phänomen, es ist keine neue Religion, es ist nicht was, was jetzt irgendwie das aus der Luft herausgegriffen entstanden ist, auf einmal, weil manchmal fragt man sich, warum musste Jesus als Jude auf die Welt kommen? Gott hätte den noch auch in Indien, in Japan oder sonst irgendwo so plopp, jetzt ist er da und dann hätte er anfangen können mit seinem Dienst. Nein, weil Gott ist ein Gott von Anfang. Er ist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Und wenn wir es mit Jesus zu tun haben, dann haben wir es mit dem zu tun, der von Anbeginn der Zeit ist. Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Und so sagt nämlich Petrus, es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorväter. Für unsere Vorfahren. Hier ist ein roter Faden von Anbeginn der Zeit nachvollziehbar für jeden Menschen, der seinen Knecht Jesus durch diese Taten verherrlicht hat. So steht es im Vers 13. Denn Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Was für eine Klatsche an die Menschen, die er gerade anpredigt. Es wäre gerade so, als würde ich sagen, ey Leute, ihr seid schuld, warum Jesus gestorben ist. Ihr seid schuldig. Ihr seid die Menschen gewesen, warum Jesus gestorben ist. Würdet ihr euch im ersten Moment ein bisschen komisch fühlen? Was sagt denn der da? Aber es ist die Wahrheit. Es stimmt. Ihr und ich, wir sind tatsächlich schuld an dem, dass Jesus leiden und sterben musste. Warum? Weil unsere Schuld, unsere Sünde so schlimm ist, dass sie den Tod fordert. Und jeder von uns sollte eigentlich oder müsste eigentlich an diesem Kreuz hängen als Verurteilter. Und was Jesus gemacht hat, ist, dass er angestupst hat oder dich anstupsen würde und sagen, hey, wenn du willst, ich kann deinen Platz einnehmen. Ich bin bereit, für dich den Platz am Kreuz zu übernehmen. Wie viele Menschen sagen, nö, ich will selber für meine eigenen Fehler gerade stehen. Das ist zwar sehr ehrenhaft, aber es führt zum Tod. Und wie viel genialer ist es, wenn ich in dem Moment sage, würdest du das wirklich machen? Warum? Jesus wird sagen, aus Liebe. Und dann, okay, nehme ich den Balken von meiner, also die Last, die auf mir ist, übergib sie Jesus und der Freiheit erleben. Also den ihr seid schuld, warum dieser gestorben ist. Ihr habt diesen heiligen Gerechten verleugnet, stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Und dann, was für eine Aussage in sich, ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Und vor allem, was für eine Spannung in sich, den Urheber des Lebens getötet. Und dann merkt man, Jesus ploppte nicht einfach irgendwann vor 2000 Jahren auf und war da, sondern er ist der Urheber alles Lebens. Und wie Sinn macht es, dass der, von dem alles Leben kommt, schlussendlich auch dafür bezahlen kann, dass das Leben nicht endet, sondern weitergeht. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt und wir alle sind Zeugen davon. Petrus konnte von sich sagen, dass er Zeuge davon war. Wie steht es mit uns? Können wir das auch bezeugen? Vielleicht denkst du, ich war ja gar nicht dabei. Nein, dabei waren wir alle nicht. Aber kannst du aufgrund der Veränderung in deinem Leben bezeugen, dass Jesus lebt? Kannst du aufgrund dem, wie du es wie bei dem Gelähmten, der sagen kann, vorher war mein Leben so und jetzt ist es so, es ist eine Veränderung passiert, das war nicht nur irgendjemand, sondern das war der Urheber des Lebens, der in mir Veränderung geschaffen hat. Können wir das bezeugen? Jetzt ist es ja so, um wieder zurück an das Bild vom Geburtstag zu kommen. Manchmal sieht man das den Leuten an, dass sie sich über irgendwas riesig freuen. So strahlendes Gesicht. Vielleicht weißt du, was weiß ich, runder Geburtstag, auf dich warten die richtig große Party zu Hause und so weiter. Und du gehst da zur Arbeit und allein so, und wenn du mit dem Kuchen so daherkommst und dann fragen die Leute, was ist mit dir los? Irgendwas ist halt anders. Um was geht's? Und dann kommt irgendwann raus, ich hab Geburtstag. Und dann, ja, wir dachten uns, irgendwas ist an dir anders. Andere, die schaffen's, die haben ein Pokerface auf. Und die würden dann noch wegen dem Kuchen sagen, na ja, meine Frau hat zufälligerweise einen gebacken, bevor wir ihn wegschmeißen, komm, bringt man halt so hierher, soll ja nicht schlecht werden. Und haben, wie gesagt, ein Pokerface auf. Hey, ich möchte uns zurufen, lass uns doch unser Pokerface abnehmen, dass es die Leute sehen und spüren, an dem ist was anders. In Vers 16, der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen Jesus diese Heilung bewirkt. Und wir sollten hellhörig werden, wenn wir sehen, wie bei Menschen echt grandiose Veränderung passiert ist. Und manchmal denke ich so, wir sind als Gemeinde mitunter schon Jahrzehnte zusammen. Aber kennst du die Bekehrungsgeschichte von deinem Nachbarn? Kennst du die Bekehrungsgeschichte von den Menschen, die in deiner Stuhlreihe sitzen? Kennst du überhaupt die Bekehrungsgeschichte von deinem Ehepartner? Und kennst du überhaupt noch deine eigene? Wie war es denn vorher? Und wie ist es jetzt? Wisst ihr, der gelähmte Mann, der hat im ersten Moment, war er begeistert, ist durch den ganzen, überall rumgesprungen und so weiter und sagte, preis dem Herrn, vorher war ich der gelähmte Bettler und jetzt bin ich gesund und ich weiß, es ist was passiert. Aber was passiert mit so einem geheilten Gelähmten? Dem gibt keiner mehr was in seinen Klingelbeutel. Der muss was verändern in seinem Leben. Auf einmal musste er quasi sagen, Leute, ich brauche jetzt keine Sozialhilfe mehr empfangen, werde kein Hartz IV mehr weiter brauchen oder meine Invalidenrente kann ich nicht mehr weiter in Anspruch nehmen. Ich muss jetzt wieder arbeiten gehen, einen Job suchen, Herausforderungen mit Chefs sich auseinandersetzen und so weiter, etwas handwerklich machen. Das heißt, die Konsequenz der Heilung ist eigentlich so, dass man irgendwann im Trott des Lebens vergessen kann, wie genial dieser Moment der Heilung war. Weil das Alltagsgeschäft auch manchmal einfach Mühsal ist. Eine Plage. Kennt es irgendjemand? Und dann vergisst man, wie man vorher auf dem Boden lag, weil der Trott der Zeit mich manchmal träge macht. Der Name Jesus hat diesen Mann geheilt. Lass uns das nie vergessen, wer es war, der uns aus unserem Morast, aus unserem Sumpf heraus gerettet hat und auch Menschen herausrettet. Und dann auch nochmal so eine Klatsche gegen die Zuhörer, aber auch gegen die religiöse Elite, indem er in Vers 17 sagt, Freunde, und das ist eigentlich sehr wertschätzend, aber dann kommt's, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und dasselbe gilt für die führenden Männer unter euch. In dem Moment hatte die religiöse Elite, die von sich meinte, doch Richtung vorgeben zu können, das zu bewahren, mal kurz abgeklatscht und sagte, ey, es war echt Unwissenheit. Wie viele Leute kennen sich mit dem Wort Gottes aus, kennen sich in der Schrift aus, sind aufgrund von Kreuzworträtsel sowas von belesen, würden beim christlichen Millionenspiel sogar die 1-Million-Frage immer wieder knacken und würden trotzdem es verkennen, um was es im Glauben an Jesus geht. Oder wovon es hier in diesem Buch handelt. Und dann geht's also doch, Gott hat erfüllt, was die Propheten über Christus vorausgesagt haben, dass er dies alles erleiden müsse. Und dann kommt der Appell, nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Weil, und das ist die logische Schlussfolgerung, dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch Jesus, den Christus, wieder senden. Also, wichtig ist, wenn ich's erkenne, wer Jesus ist, dass ich Dinge, die mein Leben belastet haben, die ich selber verursacht habe, manchmal ist es ja so, dass ich vielleicht so eklig oder ein Kotzbrocken bin, liegt ja nicht an mir, sondern die Menschen um mich herum waren so blöd zu mir, dass ich gar nicht anders konnte. Aus Opfer wurden Täter. Und dann habe ich mich allein dadurch schuldig gemacht. Aber jetzt sagt Petrus, wendet euch von euren Sünden ab und wendet euch Gott zu. Es muss eine neue Ausrichtung geschehen, der neue Fokus. Damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Und dann was für eine geniale Aussicht. Dann brechen herrliche Zeiten an. Und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Also, wir haben hier schon den Ausblick, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Das steht im Wort Gottes fest besiegelt. Keiner von uns weiß, wann es so weit ist. Viele dachten, es ist doch spätestens damals vor 13 Jahren zum Jahrtausendwechsel gewesen. Offensichtlich nicht. Aber es wird eines Tages kommen. Und herrliche Zeiten sollen bei dir und bei mir anbrechen. Wir wollen und sollen gestärkt werden. Und das macht eigentlich mehr Mut. Immer wieder neu. Nicht nur einmal als ich 14 war, habe ich eine ganz klare Hinwendung zu Jesus gemacht. Aber immer wieder neu zu sagen, ich möchte mich von dem abwenden, was ich an Last, an Sünde mit mir trage und mich neu ausrichten auf Jesus hin. Ist ja quer zu vergleichen wie mit dem, stellt euch so ein ganz verdrecktes Kind an, das irgendwo in den Matsch gefallen ist. Und wir würden das einmal gründlich baden und duschen und dann nie mehr wieder. Und dieses Kind würde sagen, das war was, als ich so richtig gebadet wurde. Und das ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Wird's mir wieder Zeit. Ich habe mich gerade gestern mit jemandem unterhalten, wie oft ist es denn richtig, sich duschen oder zu baden? Die Person meinte, also einmal die Woche reicht wirklich aus, wenn man sich sonst gut reinigt. Dann habe ich gesagt, gut, das kann aber auch wahrscheinlich nicht schaden, wenn man alle 2 Tage duscht. Der eine oder andere sagt sicher öfters ist noch besser. Genauso regelmäßig, wie ich mir die Hände wasche, soll ich immer wieder zu Jesus kommen, um Dinge, die mich belasten, abzulegen, sagen, Herr, nimmst du. Warum ist es so? Ich möchte, dass herrliche Zeiten anbrechen. Herrliche Zeiten in meinem Leben und in deinem Leben. Jetzt haben wir unterschiedliche Vorstellungen von herrlichen Zeiten, was Petrus hier meint. Weil im nächsten Kapitel lesen wir, wie Petrus und Johannes festgenommen werden und wie sie über Nacht mal festgehalten werden. Wollt ihr herrliche Zeiten erleben? Auch wenn es bedeutet, festgenommen zu werden, vielleicht zu Unrecht irgendwas beschuldigt zu werden. Wir denken mit herrliche Zeiten, boah, und so, und dann, was weiß ich, und Liegestuhl, und krieg hier sogar meinen Kaffee an Fernseher getragen, damit ich Formel 1 in Ruhe gucken kann, oder was auch immer. Das wären herrliche Zeiten. Nee, die herrliche Zeiten sind wo ganz anders zu finden. Petrus und Johannes werden festgenommen vom Hohen Rat. Das ging denen ein bisschen arg nahe, wie Petrus hier gepredigt hat. Aber, wisst ihr, was die herrliche Frucht von dem Ganzen war? Circa 5000, hier steht Männer, werden wahrscheinlich mit Frauen und Kindern noch viel mehr gewesen sein, aber 5000 Männer wurden durch solch eine Predigt gläubig. Was für eine herrliche Zeit. Was für eine geniale Ausrichtung. Ich beobachte, wenn ich an Ostern denke, beobachte ich 3 Wunder. Die Auferstehung von Jesus ist ein Wunder. Das stimmt ja schon mit mir überein. Also, dass jemand, der tot war, der schon quasi ein ordentliches Begräbnis hatte, nicht nur, weil die versehentlich manch einer meint, Jesus war nur in so einem Art Komaschlaf, kann man ja mit Medikamente auch so hinkriegen. Aber ich sag dir, das haut nicht hin, weil wenn du jemanden mal mit einer Lanze so richtig in die Seite reindrückst, und da schon die Blutgerinnung passiert ist, dass Blut und Wasser rauskommt, dann kannst du davon ausgehen, spätestens durch den Lanzenstich und würdest verbluten. Also Der Mann war wirklich tot. Und zwei Tage später war er wirklich, am dritten Tag ist er wirklich auferstanden. Das ist für mich schon mal ein Wunder. Und zweite Wunder ist die Kühnheit, mit der dieser Petrus das Wort verkündet. Das ist echt ein geniales Wunder. Wenn wir Petrus, dieses Großmaul, entschuldigt, dass ich so sage, aber der sich ja voll auf Jesus Seite stellt und da echt meint, hey, wir zwei, wir rocken die Welt. Und dann sagt Jesus, ey, mach mal den Mund nicht so voll, weil du kannst es nicht einhalten. Und dann dieses jämmerlich Versagen. Letzten Sonntag habt ihr darüber gehört vom Gerhard Schaaf, wie er gepredigt hat von Petrus. Und ich stell mir so das Schmerzlichste an der Verleumdung oder an der Leugnung Petrus, dass er Jesus nicht kennt, muss der anschließende Blickkontakt gewesen sein. Einem Evangelium wird es beschrieben, in dem Moment treffen sich ihre Blicke. Stell dir vor, den Menschen, den du gerade voll verraten und verkauft hast, guckt dich an und durchdringt dich sein Blick. Das wären schlimmere Messerstiche. Also da wäre ich wahrscheinlich verzweifelt daran. Und dieser Petrus erfährt eine neue Ermutigung, erfährt eine Kraftausrüstung und verkündet so kühn das Evangelium auf das Risiko hin, dass er verhaftet, wenn nicht sogar getötet wird. Und wie wir später aus außerbiblischen Schriften wissen, hat's ihn auch irgendwann mal erwischt und er wurde hingerichtet. Und das dritte Wunder, dass auch wir 2000 Jahre später Zeugen davon sein können. Historisch, ich habe es nicht gesehen, ich war nicht dabei. Aber ich kann euch sagen, wie mein Leben vorher war, bevor ich mein Leben Jesus anvertraut habe und dass ich mit einer stärkeren Ich-Bezogenheit, Selbstbezogenheit versucht habe, irgendwie durchs Leben zu kommen und wie Gott dabei ist, Dinge, die in meiner Ich-Bezogenheit, Persönlichkeit mich nach wie vor hemmen, auf Menschen zuzugehen, mehr und mehr wegzunehmen und Veränderung hin zu herrliche Zeiten zu bringen. Und das, finde ich, ist noch vielleicht das grandioseste Wunder, dass circa 700.000 Tage nach der Auferstehung Jesu, ich musste mehrmals rechnen, ich habe mir irgendeinen Taschenrechner genommen, aber es sind 700.000 Tage. Ist das nicht der Hammer? Das ist gar nicht so viel. Wenn wir denken, es gibt 7 Milliarden Menschen, es haut nicht hin, dass nur ein Mensch am Tag von Jesus gehört hat. Also 700.000 Tage später erleben wir, dass es möglich ist, Veränderung zu erfahren, herrliche Zeiten. Und davon bin ich echt begeistert. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns auf den Gott mehr einlassen, als wir es je zuvor gemacht haben. Dass wir uns da mehr drauf einlassen, als nur uns historisch am Kirchenjahr festzuhalten und zu sagen, ach, der Kalender sagt, es ist mal wieder Ostern, wobei wir eher Weihnachten feiern sollten, weil wenigstens ist mal Schnee da gewesen. Nein, sondern dass wir uns mehr denn je auf Jesus ausrichten. Ich erwarte herrliche Zeiten in meinem Leben, nicht annehmliche, habt ihr ja gelesen, gehört, das sind keine annehmliche, aber herrliche Zeiten, weil ich will sehen, dass Jesus, so wie er durch Petrus wirkt, dass er auch durch mich wirkt und für andere Menschen zum Segen wird. Halleluja. Amen.